Yeah, Wuzigan's in the house.
Ja, wir haben sehr schnell entschieden. Ich gebe ihm die Hälfte der Predigtzeit ab, damit die beiden einfach. Ich gebe den beiden die Hälfte der Predigtzeit ab, damit die beiden mal berichten können, wie es ihnen so geht. Sehr inspirierend, finde ich. Ja, hallo alle miteinander. Schön wieder hier zu sein, wieder hier vorne zu sein. Ich habe mal nachgeguckt aus verschiedenen Gründen. Es ist das erste Mal seit 3 Monaten, dass ich wieder predige. Kommt mir echt lang vor. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Dazu gab es, glaube ich, keinen Anlass. Wir haben gute Prediger gehabt in der Zwischenzeit. Aber Tatsache ist auch, das ist heute für mich die erste Predigt, die nicht mehr von Covid beeinflusst ist. Das heißt, keine Masken mehr, kein Abstand, keine Pflicht, Abstand zu halten, zwischeneinander, keine Ausstrahlung über YouTube mehr. Alles so wie früher. Und ich habe mal nachgeschaut, bei mir steht es noch im Kalender, 29. März 2020. Ich bin dran mit Predigen, Predigt mit Kindern im Gottesdienst. Stattdessen war es die erste Lockdown-Predigt. So lange ist es her, 3,5 Jahre. In gewisser Weise sind wir jetzt wieder unter uns, sozusagen. Also ohne das Gefühl, das ganze Internet zuguckt und zuhört, wenn ich hier vorne irgendwas sage und mich blamiere. Können wir also ruhig ein bisschen privat miteinander sein, habe ich gedacht. Also, Frage an euch. Wer sind wir als Gruppe hier? Wer bist du vor Gott? Was ist deine Identität? Geliebte Gottes. Masoud, ich mag das, wenn du das sagst. Geretteter Sünder, der was im Leben hat? Ein Ziel im Leben hat, durch Jesus, ja. Hervorragend, wunderbar. Noch ein? Die Braut, sehr schön. Ein schönes Bild. Genau. Warum stelle ich diese spezifische Frage? Ich glaube, es ist für uns total wichtig, dass wir wissen, wer wir vor Gott sind. Ich meine, daraus, wer wir vor Gott sind, ergibt sich so viel in unserem Leben. Denkt mal drüber nach. Das Selbstverständnis, was du von dir hast, wer du vor Gott bist, das prägt, wie du dich vor Gott fühlst, das prägt, wie du mit den Menschen um dich herum, mit deinen Geschwistern interagierst. Stell dir vor, du fühlst dich wie so eine Art unfähiger Diener von Gott, den Gott ertragen muss. Meine, wirst du viel Spaß haben in deiner Beziehung mit Gott? Ich glaube nicht. Wirst du viel Spaß haben im Umgang mit den Geschwistern um dich herum? Ich würde es bezweifeln. Ich würde eher denken, dass du häufig gegen Schuldgefühle kämpfen musst. Vielleicht versuchst du instinktiv viel zu machen, um dir deinen Wert zu gewinnen oder dir irgendwie deine Rettung, die du erhalten hast, zu verdienen. Wenn du dich aber wie ein geliebtes Kind Gottes fühlst, ja, wie es in Epheser 5,1 über dich steht, wenn du fühlst, dass Gott regelmäßig über dich sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen, analog zu Lukas 3,20. Amen, dann werden wir viel befreiter sein in unserer Beziehung mit Gott, aber auch viel befreiter in unserer Beziehung miteinander, wenn wir uns so sehen und wenn wir den anderen so sehen. Deshalb, ich gehe auf das zurück, was Wolfgang gesagt hat, wir brauchen es immer wieder, uns zu erinnern und uns bewusst zu machen, wer sind wir vor Gott? Und das möchte ich heute mit euch machen. Wer bist du vor Gott? Und deckt sich vor allen Dingen das, was du fühlst, mit dem, was du in der Bibel dazu siehst. Vielmehr möchte ich heute aber darüber sprechen, wer sind wir als Gruppe vor Gott? Wie sehen wir uns? Wir haben das am Freitag im Bibelkreis miteinander diskutiert. Es macht für uns miteinander und für das, was wir gemeinsam erreichen wollen, einen riesen Unterschied, wie wir uns sehen als Gruppe, was unser Selbstverständnis ist. Sind wir Jünger oder Christen? Apostelgeschichte 11, Vers 26 Ich lese mir die Bibelstellen vor. Ihr braucht sie nicht aufschlagen, sind immer nur kleine Bibelstellen. Apostelgeschichte 11, Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Bist du noch ein Jünger oder schon ein Christ? Was meine ich damit? Jünger heißt Schüler. Ein Schüler ist jemand, der weiß und von dem jeder weiß, der muss noch lernen. Dem fehlt sowohl Wissen als auch Erfahrung und der muss sich in der praktischen Anwendung noch üben. Das ist ein Schüler. Deshalb hat ein Schüler und deshalb braucht ein Schüler einen Lehrer. Der geistliche Jünger braucht Jesus als Lehrer. Er weiß, dass er noch viel zu lernen hat und dass er auf Jesus schauen muss und mit ihm wandeln muss, damit er das lernen kann. Der Christ, das ist ein ziemlich statischer Begriff, finde ich. Von der Wortbedeutung her heißt es ein kleiner Jesus. Bist du schon ein kleiner Jesus? Hast du alles schon 5-mal gelesen und weißt, was die Bibel sagt? Ja, Apostelgeschichte 2, ich kenne das Kapitel, da brauchst du mir nichts Neues sagen, das habe ich schon 20-mal gelesen, 50-mal, 200-mal gelesen. Das Wort Christen kommt nur 2-mal in der Bibel vor. Das erste haben wir vorhin gelesen, die Jünger wurden zum ersten Mal Christen genannt in Antiochia. Das zweite ist Apostelgeschichte 26, Vers 28. Da sagt ein ungläubiger jüdischer König zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Das sind die beiden Verwendungen, die beiden Beispiele, in denen das Wort Christ vorkommt in der Bibel. Ansonsten, das Wort Jünger kommt wahrscheinlich 100-mal vor. Die Wahrheit ist, in der Bibel gibt es nur einen Christus, aber ganz, ganz viele Jünger, die von ihm lernen. Für uns ist es ein Riesenunterschied, ob wir uns als Lernende sehen oder als Christen, als etwas Statisches. Der Unterschied ist fundamental. Jeder kann sich Christ nennen. Jeder kann sich Christ nennen. Bist du ein Christ? Ja, ich bin ein Christ. Bist du ein Christ? Ja, ich bin ein Christ. Aber nur der kann sich Schüler nennen, der lernt. In dem Moment, in dem du aufhörst zu lernen, bist du kein Schüler mehr. So schnell geht's. Als Jünger kann man nur Schüler sein, das ist unsere Überzeugung. Das ist Teil unserer DNA als Gemeinde. Wenn wir das verlieren, sind wir eine andere Gemeinde. Das ist Teil unserer Identität. Zweitens, sind wir eine Gemeinschaft der Heiligen oder sind wir eine Gemeindeorganisation? Römer 1, Vers 7. An alle Geliebte Gottes, berufene Heilige in Rom. So schreibt Paulus die Gemeindeorganisation in Rom an. Nein, die Gemeinde in Rom an. Sehen wir uns als Heilige oder sehen wir uns als Vereinsmitglieder? Wenn wir Heilige sind, dann sind wir dazu berufen, heilig zu sein. Das heißt auch, dass wir abgesondert sind. Heilig heißt abgesondert sein. Wenn wir Heilige sind, sind wir abgesondert. Wenn wir Heilige sind, dann haben wir einen speziellen Auftrag, für den wir abgesondert sind. Wir sind von Gott für etwas Besonderes bestimmt, wenn wir Heilige sind. Als Vereinsmitglieder sind wir nichts Besonderes. Vielleicht sind wir unbedeutend. Wir sind nur einer von vielen. Als Vereinsmitglieder können wir der Welt nichts geben, was andere nicht auch geben könnten, oder? Aber wenn wir Heilige sind, Heilige Gottes, von ihm abgesondert, was haben wir der Welt zu geben? Drittens, sind wir Teil dieser deutschen Gesellschaft und Kultur hier oder sind wir Fremde auf Erden? 1. Johannes 3, Vers 1. Da heißt es, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Deshalb kennt uns die Welt nicht. Sie hat ja auch ihn nicht erkannt. Bist du in deinem Leben angekommen? Und das frage ich mich selber, manchmal habe ich den Eindruck, das ist so. Angesehen von den Leuten um dich herum, du fühlst dich wohl in deinem sozialen Umfeld, wirst respektiert.
Oder ist es so, dass du irgendwie nirgends so richtig reinpasst, weil du ein Jünger bist? Nun, in dem einen Fall kannst du dich zurücklehnen, du kannst dich sicher fühlen, du kannst dich geborgen fühlen in deinem Umfeld. In dem anderen Fall weißt du, dass du als Kind von deinem Vater abhängig bist, dass du ihn täglich brauchst. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer noch Fremde sind, weil wir dann wirklich fühlen, wir gehören zu Gott und wir brauchen ihn. Sind wir Diener Gottes? Oder suchen wir nach dem, was unser Bedürfnis stillt? Lukas 14, Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Es macht einen Riesenunterschied, ob du reinkommst mit dem Gefühl, ich werde gebraucht. Mal sehen, wem ich heute dienen kann. Mal schauen, wer Ermutigung braucht. Es macht einen Riesenunterschied, ob du so reinkommst oder ob du hier reinkommst mit dem Gedanken, naja, mal gucken, ob die Predigt mir heute was geben kann. Wer predigt? Ach, der Florian. Na gut, okay. Könnte man ja mal vorher Bescheid sagen, oder? Hätte ich das gewusst. Genau. Helga hat gesagt, lasst uns früher kommen, weil der Gottesdienst beginnt nicht erst mit der Predigt. Lasst uns früher kommen, lasst uns 10 Minuten früher kommen, weil du wirst gebraucht. Wenn du hier reinkommst und guckst, gibt es jemanden, den ich ermutigen kann? Stell dir mal vor, jeder von uns kommt 10 Minuten früher und hat auf dem Herzen jemanden zu finden, den er ermutigen kann. Also wer möchte da nicht 10 Minuten früher hier sein, oder? Sind wir Diener Gottes oder suchen wir nach dem, was unser eigenes Bedürfnis stillt? Riesenunterschied. Was ist unsere Identität? Ist der Größte bei uns der Gemeindeleiter, bei uns in der Gemeinde, oder ist es der Diener oder der Geringe? Lukas 9, Verse 46 bis 48. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus kannte ihre Gedanken. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also, wer unter euch der Allergeringste ist, der ist groß. Das Königreich, was Jesus gebaut hat, das ist völlig anders aufgebaut, als unsere Gesellschaft tickt. Der Schwache hier unter uns, dem soll besondere Ehre gelten. Menschengefälligkeit oder Status, das hat hier keinen Platz. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen, aber ich habe die Hälfte meiner Predigtzeit abgegeben. Deshalb, zusammenfassend, wir sind überzeugt, dass wir Jünger sind und nicht bloß Christen. Das ist unser Selbstverständnis. Wir sind überzeugt, dass wir eine Versammlung der Heiligen sind, nicht eine Gemeindeorganisation. Wegen und für Jesus sind wir Fremdlinge hier auf der Erde. Unser Selbstverständnis ist, dass wir in erster Linie Diener sind, genau wie unser Herr ein Diener war durch und durch. Und wir heben nicht den Gemeindeleiter oder den Gemeinderat über die anderen, sondern wir wissen, dass Gottes Herz besonders für die Armen und für die Schwachen schlägt und dass er ihnen besondere Ehre gibt. Und wir wollen dieses Herz von ihnen, von Gott imitieren. Das ist unser Selbstverständnis. Das sind Bestandteile unserer Identität. Das ist das, was uns ausmacht. Mit anderen Worten, wir wollen eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer leben. Wir wollen seine Liebe in unserem Leben sehen. Und das soll der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Basti hat in der letzten gemeinsamen Andacht von Esra gesprochen. Esra bekam von Gott eine Vision, gehe und baue den Tempel auf. Das heißt, Israel war in der Verbannung. Jerusalem lag in Trümmern, keine Menschen haben da mehr gewohnt. Die Menschen haben sich gefragt, ist Gott überhaupt noch auf unserer Seite? Und was macht Gott? Er geht zu Esra und sagt, geh hin und bau da in diesen Ruinen den Tempel wieder auf. Seid euch bewusst, dass Gott erst Esra geschickt hat, den Tempel aufzubauen, bevor er Nehemia geschickt hat, die Stadtmauer wieder aufzubauen? Diese Reihenfolge macht doch gar keinen Sinn. Ich baue doch erst die Stadtmauer, damit ich sicher bin, und dann baue ich den Tempel. Nee, aber Gott hat zuerst Esra geschickt, den Tempel aufzubauen, und danach hat er Nehemia geschickt, die Stadtmauer aufzubauen. Warum hat er überhaupt den Israeliten diese Vision gegeben, baut den Tempel wieder auf? Ich meine, braucht Gott einen Tempel? Wir können das nachlesen im 1. Könige 8, Vers 27. Das war vor dem Bau des ersten Tempels. Wir können es wieder nachlesen in Apostelgeschichte 17, Vers 24. Da sagt uns Gott, der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Warum sollte Esra den Tempel aufbauen? Er wollte den Menschen, die im Exil leben, wieder in Erinnerung rufen, was ihre Identität ist. Er wollte sie daran erinnern, ihr seid immer noch die Geliebten Gottes. Ihr seid immer noch mein besonderes Volk. Wenn ihr das versteht, dass ihr die Geliebten Gottes seid, wenn ihr das versteht, dass ihr mein geliebtes Volk seid, auch nach all dem, was passiert ist, auch nach all der Verbannung, das müsst ihr verstehen. Dann können wir gemeinsam wieder was Großartiges aufbauen. Dann können wir die Stadtmauer wieder aufbauen. Dann können wir die Stadt wieder errichten. Und dieses Versprechen, wir sind seine Geliebten, wir sind sein Volk, das gilt auch für uns bis heute. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir über Identität sprechen, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, nämlich dem Gemeinderatsretreat. Und genauso wie die Frankfurter Gemeinde sich fragt, okay, was wollen wir machen, so auch wir als Berliner Gemeinde. Wir fragen uns, was sollen wir machen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe den Eindruck, wir als Berliner Gemeinde, wir brauchen eine neue Vision. Ich habe das Gefühl, wir haben zu viel Routine bei uns. Wir haben uns ganz gut eingefunden. Wir sind stabil, man kennt sich, man hat seinen Rhythmus. Und das ist gefährlich. Weil wir sind doch Jünger von Jesus. Ich schaue mir das Neue Testament an und alle diese Dinge, die ich da gerade aufzähle, hatten die Jünger nicht. Der Geist hat sie dahin geweht, wo er wollte. Es gab viel in den Gemeinden in der Apostelgeschichte, aber Stabilität und Ruhe gab es da nicht. Und deshalb streben wir auch nicht nach Routine und Stabilität und Ruhe, sondern wir sind bereit, dass der Heilige Geist unser Leben durcheinander wirbelt. Wir wollen, dass der Heilige Geist unser Leben durcheinander wirbelt. Wir möchten nicht eine Gemeinde sein, die in Tradition einschläft, wo dann eines Tages der Letzte das Licht ausmacht. Ich habe aber auch das Gefühl, und ihr teilt das vielleicht auch, dass wir ausgebrannt und erschöpft sind auf der anderen Seite. Noch ein Event. Oh, nächste Woche sind wir schon wieder dran mit Saaldienst. Oh, ich muss noch mal mein Kind davon überzeugen, dass es gut ist, dass es Sonntag mitkommt zum Gottesdienst. Oh, wie ermüdend. Viele von uns, mich eingeschlossen, wir merken, dass wir älter werden, dass unser Leistungsvermögen nachlässt. Ich glaube, wir sind gesundheitlich im Durchschnitt deutlich schlechter da als vor 3,5 Jahren. Aber ist nicht unser Gott ein Gott, der Kraft gibt? Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auf den Herrn harren, dann gibt er uns neue Kraft. Das ist, wonach wir uns sehnen. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen rufen, wer sind wir für Gott? Wer sind wir vor Gott? Wir sind kein Club oder eine Gemeinde oder Teil einer Hierarchie, ja, und du bist entweder im Gemeinderat oder du bist, was weiß ich, irgendwo, du bist ein Diakon oder du bist irgendwie ein normales, in Anführungszeichen, Gemeindemitglied. Wir sind eine Gruppe von Heiligen, die auf Gott schaut und die sich fragt, Gott, zeig uns durch deinen Geist, was steht an, was sollen wir für dich machen? Und dann wird er uns die Kraft geben, die wir brauchen. Genau. Und aus dem Grund haben wir in den vergangenen Wochen mit den Predigern gesprochen. Wir haben mit den Bibelkreisleitern gesprochen. Wir haben die Bibelkreisleiter aufgerufen. Sprecht mit euren Mitgliedern aus den Bibelkreisen. Wir sind direkt auf Leute zugegangen. Wir haben euch aufgerufen zu sagen, betet für das Retreat, was jetzt nächste Woche kommt. Betet selber, was zeigt euch Gott, was zeigt euch der Geist. Gibt uns das als Feedback zurück. Weil wir brauchen es, dass der Geist uns leitet. Weil wir wollen auch nicht einen Plan für die nächsten 2 Jahre festlegen. Wir gehen nicht auf ein Retreat und sagen, okay, was wollen wir die nächsten 2 Jahre machen? Da hätte ich keine Lust drauf. Nein, wir gehen auf das Retreat, um zu hören, dass Gott uns sagt, was ist seine Vision für uns für die nächsten 2, 3 Jahre? Und da brauchen wir eure Hilfe, vor allen Dingen auch im Gebet. Deshalb möchte ich euch alle aufrufen, die kommende Woche besonders dafür zu beten, dass der Geist uns führt. Und ich möchte euch dazu aufrufen, dass ihr fastet. Meine Erfahrung ist, wenn ich faste, bewirkt Gott unglaublich viel. Jedes Mal, wenn wir als ganze Gruppe fasten, was wird Gott machen? Ich freue mich darauf, das zu sehen. Ihr könnt schon die ganze Woche über fasten. Vielleicht auch, indem ihr sagt, okay, ich verzichte auf irgendwas. Aber ich möchte euch bitten, Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 18 Uhr, das ist der offizielle Start des Retreats, dass ihr von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 18 Uhr fastet für das Retreat und dass der Heilige Geist uns leitet. Und um 18 Uhr am Freitag werden wir dann, egal wo wir sind, ob bei dem Retreat oder in den Häusern oder im Bibelkreis, gemeinsam das Fasten brechen. Ja? Seid ihr dabei? Come on. Gott sei die Ehre.